Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Frederik Rother. Ihnen einen schönen guten Morgen. Die koloniale Vergangenheit in Algerien, die beschäftigt Frankreich bis heute. Ein neuer Bericht wirft ein Schlaglicht auf diese Zeit, die von Unterdrückung, Rassismus und Gewalt geprägt war. Entschuldigen will Paris sich aber nicht. Gleich unser erstes Thema. Danach geht es um die deutsch-französische Zusammenarbeit und den Aachener Vertrag, den beide Länder heute vor genau 2 Jahren unterschrieben haben. Ein Ergebnis dieses Vertrages? Bürgerfonds sollen die Menschen in beiden Ländern näher einander näher bringen. Wie gut funktioniert das? Und wir blicken am Ende der Sendung nach Portugal. Das Land wählt am Sonntag einen neuen Präsidenten. Die Corona-Pandemie und politischer Druck von rechts machen diese Wahl aber zu einem besonderen Stimmungstest. Die Aufarbeitung der Kolonialzeit ist gerade in vielen europäischen Ländern ein Thema. Auch in Frankreich wird intensiv über die eigene koloniale Vergangenheit gesprochen, die vor allem mit einem Land verknüpft ist, Algerien. Algerien löste sich 1962 von Frankreich, aber der Weg dorthin war lang und brutal. Ein 8 Jahre dauernder Unabhängigkeitskrieg kostete Hunderttausende Algerier das Leben und auch Zehntausende französische Soldaten starben. Gewaltexzesse, Folter, all das ist mit diesem Krieg verbunden. Genauso wie die Flucht vieler französischer Siedler von Algerien nach Frankreich, der sogenannten Pieds Noirs, der Schwarzfüße.
Wir haben alles zurückgelassen, das Haus, das Auto, wir haben die Türen offen gelassen.
Daran erinnerte sich vor einigen Jahren der Schriftsteller Alain Virsondelet. Willkommen in Frankreich waren er und seine Familie nicht.
Das Erste, was ich sah, als wir im Hafen ankamen, war das Spruchband einer Gewerkschaft. Darauf stand: Geht zurück, wo ihr herkommt. Das hier ist nicht euer Zuhause.
Solche Wunden, die heilen nur langsam, der Krieg und seine Folgen, all das beschäftigt Frankreich also bis heute. Und das ist der Grund, warum Präsident Emmanuel Macron einen Bericht in Auftrag gegeben hat zur Kolonialisierung Algeriens. Der wurde Mitte dieser Woche veröffentlicht. Christiane Kess, unsere Paris-Korrespondentin, fasst die Ergebnisse des Berichts zusammen und blickt auf die immer noch schwierige Aufarbeitung der französischen Vergangenheit.
Es passt ins Bild, dass ausgerechnet Emmanuel Macron als erster französischer Präsident das große Tabu des Algerienkrieges angeht. Noch im Präsidentschaftswahlkampf 2017 hatte Macron mit einer Aussage dazu in einem Interview für Wirbel gesorgt.
La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime.
Die Kolonisation ist Teil der französischen Geschichte. Sie ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, eine Barbarei. Wir müssen uns dieser Vergangenheit stellen, auch indem wir uns entschuldigen. Diese Äußerung kam nicht überall gut an. Dennoch glaubt der Historiker Pascal Blangère, Macron hätte den Vorteil, dass er weit nach Ende des Algerienkrieges geboren ist und deshalb freier als seine Vorgänger. Wir hatten vor Macron 7 Präsidenten, die dazu eine zögerliche Politik machten. Sie hatten vor allem ein nostalgisches Verhältnis zu der Geschichte oder waren selbst involviert. Zum Beispiel François Mitterrand. Er war einer der Akteure als Innenminister, Justizminister, der Vorminister für die Kolonien. Im vergangenen Juli hatte Macron dann den renommierten Algerien-Experten Benjamin Stora um eine, so wörtlich, gerechte und präzise Bestandsaufnahme des Umgangs von Frankreich mit seiner Kolonialgeschichte und des Algerienkrieges gebeten. Stora kommt aus einer algerisch-jüdischen Familie, die nach der Unabhängigkeit Algeriens 1962 nach Frankreich ging. Er gilt als ausgewogen, jemand, der beide Seiten in Betracht zieht. So erklärte er es auch in einem Interview im letzten Jahr. Ich wollte nie der Gefangene einer einzelnen Geschichte sein, egal ob es um eine Familiengeschichte geht oder eine religiöse oder nationale. Dem habe ich versucht zu entkommen und alle Geschichten anzunehmen und zu bewahren. Als Kind erlebte Stora selbst noch die Schrecken des Krieges in Algerien mit und erinnert sich an ein Erlebnis als Fünfjähriger. In mein kleines Kinderzimmer sind französische Soldaten gekommen, haben Maschinengewehre installiert und auf Algerier geschossen, die versuchten zu fliehen. Ich erinnere mich gar nicht mehr so sehr an den Lärm, der sicher furchtbar war, sondern an den Geruch des Schießpulvers, der sich im Zimmer ausbreitete. Das hat mich sehr beeindruckt. 12 Jahre alt war Stora, als er mit seiner Familie in Frankreich ankam. Er arbeitete sich hoch zum Akademiker. Um das immer noch angespannte Verhältnis zwischen beiden Ländern zu verbessern und die Vergangenheit aufzuarbeiten, macht Stora nun an die 30 Vorschläge. Zentral ist eine Kommission für Erinnerung und Wahrheit. Beide Seiten der Überlebenden des Krieges sollen dort ihre Version der Geschichte erzählen. Außerdem findet Stora, es solle mehr an historische Daten der beiden Länder erinnert werden. Er nennt unter anderem den 19. März 1962 und die Verträge von Evian. Vertreter Frankreichs und der algerischen Nationalen Befreiungsfront beendeten damit den Krieg und besiegelten die Unabhängigkeit. Auch ein Denkmal für den algerischen Freiheitskämpfer Hadji Abdelkader solle errichtet werden und dessen Schwert von Frankreich an Algerien zurückgegeben, ebenso wie eine umstrittene historische Kanone. Der Report sieht ein stärkeres Gedenken der Opfer auf beiden Seiten vor. Internierungslager, die auf französischem Territorium errichtet worden waren, sollen zu Gedenkstätten werden. Stora plädiert auch für eine stärkere Zusammenarbeit, unter anderem um den sogenannten Archi, die gegen die Unabhängigkeit Algeriens waren, Reisen zwischen beiden Ländern zu erleichtern. Sein Historikerkollege Blanchard begrüßt die Vorschläge. 7 Millionen Franzosen sind heute in unserem Land mit Algerien verbunden. Wir haben also junge Leute, die sich vor allem über diese koloniale Frage definieren. Ich glaube, zu versuchen, diese Vergangenheit irgendwie zu befrieden und das Blatt der Geschichte zu wenden, geht am besten, wenn wir uns ihr stellen und darüber reden. Präsident Macron will den wichtigsten Empfehlungen des Reportes folgen. Eine Entschuldigung oder Reue schließt man im Élysée aus. Auch der Historiker Stora spricht davon nicht. Aber genau das verlangt die algerische Regierung. Im Élysée erklärt man umständlich und ausweichend, Reue sei etwas wie Eitelkeit. Die Anerkennung des Geschehenen dagegen entspreche der Wirklichkeit und die äußere sich im Handeln. Gut möglich, dass der Präsident nach seinem mutigen Satz im Wahlkampf vor fast 4 Jahren vorsichtig geworden ist. Vom extrem rechten Rassemblement National kommt dennoch Kritik. Ein beschämender Report, twitterte Louis Alliot, Bürgermeister von Perpignan. Er fragt provokativ, ob Macron den französischen Familien, die durch die Gräueltaten der algerischen Nationalen Befreiungsfront hart auf die Probe gestellt wurden, einen Erinnerungskrieg erkläre.
Die schwierige Aufarbeitung von Frankreichs kolonialer Vergangenheit in Algerien. Ein Beitrag dazu war das von Christiane Kess. Es ist genau 2 Jahre her, dass in Aachen das Bekenntnis zur deutsch-französischen Freundschaft erneuert wurde. Damals, am 22. Januar 2019, unterschrieben Angela Merkel und Emmanuel Macron den Aachener Vertrag. Der baut wiederum auf dem schon älteren Élysée-Vertrag auf, der genau 56 Jahre vorher unterzeichnet wurde. Macron und Merkel wollten damals vor allem ein Zeichen setzen, dass Zusammenarbeit in politisch unruhigen Zeiten wichtig ist. Und ein wesentlicher Baustein dieses neuen Aachener Vertrages ist der sogenannte Deutsch-Französische Bürgerfonds. Der will die Menschen auf beiden Seiten des Rheins einander näher bringen, über gemeinsame Projektarbeit zum Beispiel. Tonja Koch hat sich für uns angesehen, was aus der Idee geworden ist.
Einen wirklich guten Start hatte der Deutsch-Französische Bürgerfonds nicht, denn mit einiger Verspätung war er erst im April letzten Jahres mitten in der ersten Welle der Corona-Pandemie einsatzfähig. Das habe sich bemerkbar gemacht, sagt der Leiter des Fonds Benjamin Kurz.
Wir haben von vielen interessierten Projektpartnern gehört, dass sie noch ein bisschen gewartet haben, um zu gucken, wie sich die Lage entwickelt, um überhaupt an diesem deutsch-französischen Austausch teilzuhaben. Und ich glaube, dass viele Organisationen auch sich dementsprechend jetzt digital angepasst haben.
Bis Ende letzten Jahres wurden 200 Projektanträge an den Fonds gerichtet, von Vereinen, Bürgerinitiativen, Stiftungen und Städten zum Beispiel. Für ihre Umsetzung stehen gut 2 Millionen Euro zur Verfügung, Geld, das vom französischen und deutschen Staat kommt. Je nach Projektumfang werden zwischen 1.000 und 50.000 Euro gezahlt, jeweils 20% der Gesamtsumme müssen die Projektträger selbst aufbringen. Inhaltlich sei der Fonds breit aufgestellt, sagt Kurz, denn er wolle als Spiegel der Zivilgesellschaft fungieren.
Wir bekommen zurzeit sehr viele Anfragen im Bereich Kultur oder Umweltfragen, aber auch in Bezug auf Demokratie oder Demokratieförderung. Das sind auch Themen, die bei uns eingereicht werden.
Für kommende Woche haben zum Beispiel die Städte Marburg und Reims mit Hilfe des Bürgerfonds eine 3-tägige Tagung organisiert. Im Zentrum des Corona-bedingt online stattfindenden Meinungsaustausches steht der Umgang mit Geflüchteten. Dazu haben die Organisatoren der Akademie de Reims, sie ist zuständig für die Umsetzung nationaler Bildungsprogramme auf regionaler Ebene, staatliche und zivilgesellschaftliche Institutionen sowie Unternehmen eingeladen. Alle, die das Thema Migration in Frankreich und Deutschland was anginge, sagt Eric Roger, Vertreter der Akademie. Es geht um Professionalisierung. Es geht darum, Geflüchteten das nötige Rüstzeug an die Hand zu geben, dafür zu sorgen, dass zum Beispiel ihre Abschlüsse anerkannt werden, damit sie auch an Qualifizierungs- und Ausbildungsmöglichkeiten teilhaben können. Der Austausch mit der deutschen Seite solle dabei helfen, den Umgang mit Geflüchteten zu verbessern, hofft Roger. Schließlich sei die Herangehensweise an die Problematik in beiden Ländern höchst unterschiedlich. Wir haben in Frankreich ein wenig zögerlich auf das Phänomen Migration reagiert und kurzfristig kann uns der deutsche Integrationsansatz weiterbringen. Damit die zivilgesellschaftlichen Akteure beidseits der Grenze auch wissen, was sie machen müssen, damit aus ihrer Idee ein erfolgversprechender Projektantrag wird, empfiehlt es sich, einen der 14 Regionalberater zu kontaktieren. Philipp Asbach ist einer davon und zuständig für den französischen Osten von Reims bis Mühlhausen und das Saarland.
Geografisch, strategisch gut verteilt in ganz Frankreich und Deutschland, von Aquitanien bis in die Bretagne, von der Bretagne bis nach Brandenburg, von Brandenburg bis nach Bayern und so weiter, ist immer in der Nähe ein Ansprechpartner, der für den deutsch-französischen Bürgerfonds tätig ist und der einen von einer ganz kleinen, simplen Idee begleitet bis hin zur Durchführung des deutsch-französischen Projektes.
Trotz Covid-Krise sei die Motivation, gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen, ungebrochen, berichtet Asbach. Selbst die Erfahrungen der Grenzschließungen zu Beginn der Pandemie hätten daran nichts geändert.
Gerade auch in Zeiten der Krise würde ich sagen, dass diese traumatischen Erfahrungen eher als Katalysator für die deutsch-französischen Beziehungen gedient haben. In dem Sinne, dass es befeuert worden ist, seine Veranstaltung, sein Event deutsch-französisch stattfinden zu lassen.
Die Pilotphase des Fonds ist auf 3 Jahre angelegt. Danach wird sich erst zeigen, ob er erfolgreich arbeitet.
Der deutsch-französische Bürgerfonds, er soll die Menschen in beiden Ländern näher zusammenbringen. Tonja Koch hat eine erste Bilanz gezogen. Für die praktische Umsetzung des Fonds ist übrigens das Deutsch-Französische Jugendwerk verantwortlich. Eine Institution, die es auch seit 1963 gibt und für die ab heute die Präsidenten Frankreichs und Deutschlands die Schirmherrschaft übernehmen wollen. Sie wollen damit die Jahrzehnte guter Zusammenarbeit würdigen, wie es in einer gemeinsamen Pressemitteilung heißt. Wahlen in Corona-Zeiten sind eine Herausforderung. Das ist auch in Portugal nicht anders, wo am Sonntag ein neuer Präsident gewählt werden soll. Der Amtsinhaber Marcelo Rebelo de Sousa von der Mitte-Rechtspartei PSD kann sich laut Umfragen zwar Hoffnungen auf die Wiederwahl machen, aber die Pandemie könnte Menschen von der Urne fernhalten und die Wahlbeteiligung drücken. Und Rebelo de Sousa hat Konkurrenz von rechts. Auch das könnte die Wiederwahl schwieriger machen als gedacht. Über die Ausgangslage vor der Abstimmung berichtet Thilo Wagner aus Lissabon.
Die Covid-19-Pandemie ist das alles beherrschende Thema in Portugal. Die Zahl der täglichen Todesfälle nimmt deutlich zu. Viele Krankenhäuser sind bereits ausgelastet. Das drängt auch die Präsidentschaftswahlen in den Hintergrund. Und viele Portugiesen fragen sich, ob die Wahlen überhaupt stattfinden sollten, angesichts der starken Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Die Pandemie beeinflusst alles, auch die politische Situation auf nationaler und internationaler Ebene. Vielleicht wäre es besser, wir würden die Wahlen verschieben, sagt ein älterer Herr in einem Lissabonner Park. Und eine Frau mittleren Alters fügt hinzu: Wir hätten die Verfassung ändern müssen, um die Wahlen verschieben zu können. Dafür ist es jetzt zu spät. Unter den 7 Präsidentschaftskandidaten sticht der bisherige Amtsinhaber heraus. Marcelo Rebelo de Sousa ist im Land sehr beliebt, weil er immer den Kontakt mit den Bürgern sucht. Laut einer aktuellen Umfrage würden 60% der Portugiesen den 72-Jährigen wiederwählen. Dennoch warnt die Wahlforscherin Paula do Espírito Santo von der Universität Lissabon davor, sich in der aktuellen Situation auf Umfrageergebnisse zu verlassen. Sie rechnet mit einer sehr niedrigen Wahlbeteiligung und das könnte vor allem Rebelo de Sousa schaden. Es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die schwer abschätzbar sind, zum Beispiel welche Effekte der neue Lockdown bringt. Da spielt auch die Wirtschaft eine Rolle und die Unzufriedenheit von Menschen, die in Restaurants und in Geschäften arbeiten oder im Tourismus. Es ist vieles nicht klar und diese Unsicherheit spielt dem amtierenden Staatspräsidenten nicht in die Karten. Profitieren will davon vor allem der erste rechtspopulistische Kandidat, der sich um das höchste und weitgehend repräsentative Amt in Portugal bewirbt. André Ventura, Gründer und einziger Parlamentsabgeordneter der Partei Chega, hat sich ein Ziel gesteckt. Er will vor der ehemaligen sozialistischen Abgeordneten des Europaparlaments, Ana Gomes, auf den 2. Platz kommen. Im Wahlkampf hat Ventura mit einer nationalistischen Neubesinnung Portugals geworben. In einem Interview mit dem Deutschlandfunk sagt er, dass er das Amt des Staatspräsidenten neu auslegen werde. Ich werde nicht der Präsident sein von denen, die Verbrechen begehen, die dem Staat zur Last fallen, die nie arbeiten oder Steuern bezahlen und auch nicht von den Minderheiten, die denken, über dem Gesetz zu stehen. Ich werde der Präsident der anderen sein, der großen schweigenden Mehrheit. Ventura profitiert auch von einer Krise der Rechtsparteien in Portugal. Die PSD, die auch größte Oppositionskraft ist, hat sich mehr im Zentrum positioniert und die rechtskonservative CDS kämpft ums politische Überleben. André Ventura wirbt mit seinen Forderungen nach einem autoritären Staat auch um die Unterstützung aus Kreisen der portugiesischen Polizei, die sich in jüngster Zeit immer wieder Rassismusvorwürfen ausgesetzt sieht. Ricardo Marchi, Politologe und Autor einer Studie zum Aufstieg der Rechtspopulisten in Portugal, glaubt, dass Ventura eine langfristige Strategie verfolgt. Ventura will das große Haus der portugiesischen Rechten führen und eine große Rechtspartei schaffen, die verschiedene Strömungen vereint. Die nationalistische Rechte, die katholische Rechte und die Evangelisten, die rechte Protestbewegung und die Konservativen. Die Präsidentschaftswahlen am kommenden Sonntag sind deshalb für die portugiesischen Rechtspopulisten ein wichtiger Testlauf. Und im Angesicht der Pandemie gilt das wohl auch allgemein für die portugiesische Demokratie.
Thilo Wagner berichtete über die am Sonntag anstehenden Präsidentenwahlen in Portugal. Gegen die Anonymität, wie Menschen würdevoll bestattet werden, wenn sie kein Geld haben. Das ist gleich Thema bei Monika Dittrich in der Sendung Tag für Tag hier im Deutschlandfunk. Und das war Europa heute an diesem Freitag. Vielen Dank fürs Zuhören und das Interesse. Ich bin Frederik Rother. Kommen Sie noch gut durch den Tag.